Herzlich willkommen beim Hundsfälle-Podcast mit Yvonne Navrat
und Mustafa Irmak. In diesem Podcast geht es um Ersthundebesitzer und Besitzerin mit
all ihren Fragen, Themen rund um den neuen Welpen oder Tierschutzhund.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei dieser Folge.
Bis gleich! Hallo liebe Hundsfälle-Freunde, hallo liebe Yvonne.
Hallöchen Mustafa, hi.
Heute werden wir ein sehr wichtiges und ein sehr gängiges Thema besprechen, und zwar die Hundebegegnung. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist. Bei uns in der Hundeschule ist das Thema Hundebegegnung, also das heißt das alleine Pöbeln. Einer der Themen ist, was sehr häufig bei uns bearbeitet wird oder wo viele Leute auch unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Und versuchen, das Problem mit ihren Hunden zu lösen. Und da wollen wir heute einmal mal drüber sprechen. Also wir würden gerne dieses Thema in zwei Teile aufteilen. Und heute kommt der Teil, die Ursachen. Also was sind die Ursachen des Themas Hundebegegnungen? Warum reagieren Hunde sehr häufig an der Leine problematisch oder auch leinaggressiv oder leinenpöblich? Und du siehst ja auch da, ne, da gibt es da verschiedene Synonyme für das Thema. Ja. Ne, ja. Also Leinenpöbler, sind die Hunde wirklich aggressiv an der Leine oder pöbeln sie nur? Und wie die Synonyme auch zu diesem Thema, ist es unterschiedlich. Ja. Es gibt ganz viele Gründe.
Was heißt eigentlich pöbeln? Ne? Genau. Also was ist pöbeln? Also es gibt Hunde, die pöbeln wirklich, die haben da auch richtig Bock drauf. Und dann gibt es Hunde, die haben einfach nur Stress dabei und reagieren einfach nur auf diese Frontalbegegnung von anderen Hunden und bellen halt und es ist auf jeden Fall, egal welche Form das jetzt auch ist, es ist halt immer super anstrengend. Also es ist für Hundehalter und Hundehalterinnen unfassbar anstrengend, weil das so auf die Schulter geht auch. Und wenn der Hund dann alleine hängt, alleine schon das Ziehen und das Bellen, es ist unangenehm. Es ist so, man hat so einen Öffentlichkeitsdruck auch dabei. Und ich finde auch, der Hund hat ja auch enorm Stress. Ne? Egal, ob es jetzt, ob er Bock drauf hat oder ob er sich reaktiv da irgendwie auch zeigt. Das ist immer so ein Ausnahmezustand für den Hund, und je häufiger man das am Tag hat, desto anstrengender ist es eigentlich auch, dieses Thema. Und ja, wie ist es denn bei Erna jetzt gerade? Mustafa, erzähl doch mal, wie es bei ihr gerade
ist. Ich habe es ja in den letzten Podcast-Folgen ja auch schon oft erwähnt. Sie will ja zu den anderen Hunden hin. Und die liebe Lena hat ihre Mühe, sie auch zu halten, weil sie jetzt inzwischen auch wirklich viel Gewicht zugenommen hat, viel Kraft zugenommen hat. Und das Bellen wird eher schlimmer und man merkt, dass sie auch richtig gefrustet ist, wenn sie nicht zu den Hunden hin darf. Und da wollen wir heute auch mal drüber sprechen, warum das so sein kann, warum Erna momentan Frust hat. Also warum ist das Frustthema gerade in der Hundebegegnung ein Thema, was häufig vorkommt auch bei diesem Problem. Und wie ist es denn aktuell bei Rudi? Also was macht der Rudi an alleine?
Ja, Rudi, der ist jetzt ja, also Pubertät, da kommt ja die Genetik da stark durch jetzt gerade. Und das ist ein sehr territorialer, wachsamer Hund auch. Stefan hat ordentlich zu tun auch mit ihm. Also es kommt jetzt manchmal auch so zu so einer ungelenkten Aggression, wenn er nicht vorankommt. Und er verbellt halt alles, was ihm entgegenkommt. Und Stefan ist auch so ein bisschen ratlos gerade, und deshalb sprechen wir da eben auch heute drüber, dass wir hoffen uns natürlich, dass, wenn du einen Hund hast, der reaktiv an der Leine ist, sehr viel bellt, dass du da vielleicht auch nützliche Sachen für dich mitnehmen kannst. Und wir gehen immer bei unserem Training immer erstmal in die Analyse. Also wir sprechen immer erstmal so über Hintergrund. Ursachen auch, ne? Und genau, Mustafa, wie geht's denn da los? Was ist denn Hintergrund Nummer eins?
Die Genetik. Die Genetik auf jeden Fall. Ne? Also Genetik ist deswegen wichtig, weil die Genetik, also zum Beispiel bei so einem Hund, der aus dem Tierschutz kommt, der hat genetisch diese Wachsamkeit, dieses Beschützen seines Rudels im Hinterkopf. Da kann er eigentlich gar nichts für. Das ist einfach da, das Verhalten. Also er hat immer das Bedürfnis, sich und vielleicht auch seinen Menschen zu beschützen. Und da kann es halt sein, dass der Hund je nach Rassetyp oder Hundetypus dieses Verhalten mehr oder weniger zeigt. Und viele Rassen, die zum Beispiel dafür gezüchtet wurden, Schutz und Verteidigung, dieses Verhalten extrem zu, also als Wachhunde gehalten werden, dass sie natürlich dieses Verhalten ab einem gewissen Alter halt vermehrt auch an alleine zeigen können.
das muss man denen gar nicht beibringen. Ne?
Nein.
Also ich selbst habe ja auch einen Schäferhund-Rottweiler-Mix. Das muss ich denen nicht beibringen, diese Wachsamkeit. Die kommt jetzt in der Pubertät, ist die auf einmal einfach da und schon auch ordentlich da. Also das unterschätzen, glaube ich, sehr viele, je nachdem, was man an der Leine auch hat, also welche Genetik man ausführt und an der Leine ausführt. Da darf man wirklich mal drauf schauen, was hast du für einen Hund? Wofür wurde der mal gemacht? Also was war der ursprüngliche Arbeitszweck deines Hundes auch? Und da kommt das ganz automatisch mit der Pubertät, ploppt das auf. Das kann man auch gar nicht verhindern. Also kann man auch präventiv Sachen machen. Man kann es nicht verhindern, dass das genetische Talent irgendwann da ist.
Genau. Der Wachhund hat ja genetisch diese Aufgabe, selbstständig, autark, auf gewissen Abstand sein Haus und Hof zu beschützen vor fremden
und den
Menschen
vor allem auch,
auch Menschen fernzuhalten. Also das eigene Rudel zu beschützen und Menschen fernzuhalten oder auch andere Hunde fernzuhalten. Also es gibt ja ganz viele Rumänen, die zum Beispiel auf ihrem Grundstück keine weiteren anderen Hunde dulden und dementsprechend auch das Verhalten auch dementsprechend auch zeigen dann. Ne?
Ja, also habe ich jetzt zum Beispiel einen Herrn Schutzhund oder einen Herrn Schutzhund-Mix an der Leine. Also diese Hunde sind auch nicht dafür gemacht, dass man zum Beispiel Gassi geht mit denen, weil die liegen eigentlich wirklich nur in der Herde oder bei ihren Menschen oder auf dem Hof und lassen eben auch wirklich gar keinen externen Menschen, Hund, Wolf, Bär, was auch immer, an ihre Gruppe heran, an ihre Familie. Ich glaube, das ist wirklich so bei den osteuropäischen Hunden ganz oft unterschätzt, weil wir haben sehr viel Herdenschutzhund-Mischlinge einfach oder Herdenschutzhund-Typen auch in Deutschland. Und die sind genetisch bedingt dafür gemacht, dass sie niemand Externes an ihre Gruppe, also an ihr Rudel in Anführungszeichen, ranlassen. Und das bringt natürlich schon einige Themen mit sich, wenn wir dann mit unseren Hunden spazieren gehen in Deutschland.
Was ja für die eigentlich untypisch ist, ne? Also welcher
Herrenschutzhund
geht gerne spazieren? Der will ja eher in seinem Haus und Hof bleiben und auch da dementsprechend seine Aufgabe erledigen, sein Territorium beschützen vor Fremde dann, ne? Deswegen, ne, also wenn man halt dann so Wachhundetypen, du hast ja gerade gesagt, Carlotta ist ja ein Schäfer- und Rottweiler-Mix. Bei bestimmten Hirtenhunden oder halt Herdenschutzhunden oder Hütehunde haben wir auch dieses Verhalten auch sehr stark verankert, weil die halt dann häufig auch dafür aufgezogen wurden. Und ne, also diese Genetik, die ist einfach fest verankert als Grundstruktur da. Ablöschbar. Aber man kann versuchen, da so ein bisschen dagegen zu steuern, indem man halt erzieherisch so ein bisschen den Hund, ihn halt dazu bringt, dass es halt bestimmte Verhaltensweisen nicht okay sind. Dass ich die übernehmen kann. Und da kann es auch sein, dass der Hund halt dann immer mehr dieses Verhalten halt abgibt, aber er ist trotzdem drin. Und sobald er merkt, sein Mensch ist gerade vielleicht dann, ich weiß nicht, von seinem Gemütszustand oder von seinem Zustand gerade nicht dafür fähig, dann übernehmen Hunde auch ganz schnell diese Verantwortung für den Menschen.
Ja. Mein Harzer Fuchs war ja auch sehr, sehr wachsam. Also auch so wachsam, dass mir im Wald kein Mensch entgegenkommen durfte. Also die hat er da gestoppt auch und gestellt. Da habe ich halt ein Leben lang so ein bisschen gegen die Genetik gearbeitet und dem immer wieder gesagt, ich mache das, du musst dich um nichts kümmern. Also den auch ein bisschen arbeitslos gemacht dadurch auch. Aber genau wie du sagst, wenn ich dann mal Kopfschmerzen hatte, krank war, da gab es auch Phasen, wo ich mit dem wirklich nicht spazieren gehen konnte, weil der das sofort übernommen hat, also auch die Führung übernommen hat. Und wenn es jetzt dunkel war oder mir wirklich eine Gefahr drohte, hat der auch automatisch sein genetisches Programm abgespult. Also manche sagen ja, ich will ja, dass der Hund wachsam ist. Das war der trotzdem dann. Ne? Also auch wenn ich für den Sachen übernommen habe, zum Beispiel, dass ich wirklich auch Post und Pakete bekommen darf. So, das habe ich halt gesagt, das will ich halt haben. Dass ich auch Besuch empfangen kann. Da habe ich die Führung übernommen. Wenn mir eine Gefahr drohte, hat der das automatisch gemacht. Dann musste ich mir gar keine Sorgen machen, dass denn ich den Hund damit kaputt mache, wenn ich dir gegen die Genetik arbeite. Die Genetik ist trotzdem da. Ja. Nur er hat halt gelernt abzugeben, vor allem tagsüber, wenn ich gesagt habe, ich möchte es jetzt gerne übernehmen. So,
ne? Da haben ja auch viele die Sorge, wenn sie jetzt das zu Hause zum Beispiel unterbinden, dass der Hund halt wachsam ist, dass der Hund das Verhalten nicht mehr zeigt.
Hunde das können die schon
drin,
noch. Ja, ja.
Auch wenn
ja,
ich da vielleicht dagegen gegen die Genetik arbeite, ist ja in vielen Problemfällen leider so oder Problemfeldern. Beim Jagdverhalten arbeite ich auch gegen die Genetik.
Auch, ja, ja.
Aber trotzdem hat der Hund das drin. Aber ich kann es halt als Hundehalter oder als Mensch besser kontrollieren und kann halt da den Stress für den Hund und für mich natürlich dann auch dann minimieren, weil ich halt, weil der Hund halt dann merkt, okay, der Mensch kann es auch. Also mein Mensch kann es auch, also kann ich auch mal Dinge abgeben. Ja. Ne? Und das ist halt sehr wichtig, dass man das halt macht. Ne?
Ja.
Ja, der nächste Punkt. Was ist der nächste Punkt? Also was die kann noch die Ursache?
Die Abstammung und die Aufzucht. Abstammung. Wir alle wissen, der Hund stammt vom Wolf ab. Ne? Also das ist der Urvater des Hundes, ist der Wolf. Und es ist so untypisch für Wölfe, dass die sich begegnen und mal Hallo sagen. Also das Phänomen, was wir vor allem in Deutschland, finde ich, haben, das haben wir im Ausland gar nicht so, aber in Deutschland ist wirklich ein starkes Phänomen, dieses Hallo sagen an der Leine, sich begrüßen. Das ist für einige Hundetypen einfach so absurd. Also der Herrenschutzhund möchte nicht Hallo sagen oder der Hirtenhund oder der Wachhund. Ne? Also das ist, wenn dann ein Abchecken des Gegenübers, ein auch kontrollieren teilweise des Gegenübers, aber es hat nichts mit einer freundlichen Begrüßung zu tun. Und und wir haben einfach so viele Hunde mittlerweile, also generell in Deutschland und auch vor allem im städtischen Bereich, dass das für die Hunde wirklich ein Thema ist, immer diese Frontalbegegnung auch zu haben. Wenn man sich das wirklich mal von der Abstammung her anschaut, der Wolf, wenn sich zwei Wölfe treffen, ich meine, da geht es um Revier, da geht es um Territorialverhalten auch. Da geht es auch ganz schnell um Leben und Tod. Ne? Mhm. Also zwei Wölfe, die treffen sich nicht und machen jetzt irgendwie einen Klönschnack oder so, sondern die bekämpfen sich halt meistens dann ja sofort, wenn es halt um Revier und Territorium geht. Und wir haben halt wirklich das Problem, dass also auch das Territorium des Hundes endet ja nicht am Gartenzaun, sondern geht meistens viel, viel weiter. Ich sag mal, meine Hunde, unser Territorium ist der gesamte Wald, in dem wir wohnen. Also es ist ein großer Wald, aber dadurch, dass wir da halt wohnen, ist das für die, das ist deren Wald sozusagen. Und ich habe das eben auch, also Hundebegegnungen, wenn dann da ein fremder Hund im Wald ist, dann reagieren die da natürlich da drauf. So. Und das ist also abstimmungstechnisch ein ganz normales Verhalten, dass man darauf reagiert, wenn ein Hund einem vor allem an der Leine auch entgegenkommt. Der zweite Faktor ist dann die Aufzucht. Also wie ist dein Hund groß geworden? Hat dein Hund eher im ländlichen Bereich gelebt, also zum Beispiel auch wirklich reizarm gelebt? Kennt er das gar nicht, diese Frontalbegegnung? Oder kommt dein Hund eben aus dem Ausland? Das ist ja so, also ich arbeite ja viel mit Tierschutzhunden zusammen. Für die Tierschutzhunde ist es wirklich so, dass also das ist total abnormal, dass man sich da auf der anderen Leine frontal begegnet. Das würde auch auf der Straße, kein Hund würde so frontal aufeinander, also die würden nicht frontal aufeinander zugehen, sondern eher einen Bogen laufen teilweise oder einfach erstmal stehen bleiben. So, und es ist ja bei uns manchmal nicht anders möglich. Wir müssen frontal aufeinander zugehen und dann auch noch an der Leine. An der Leine, sie können weder weggehen, sie können noch den Bogen laufen, sie können auch nicht einfrieren, weil wir da hinten irgendwie dranhängen, sie weiterziehen. Also sie können dann im Endeffekt auch nur in den Angriff gehen. Ne? Das haben wir jetzt auf der Straße nicht so. Auf der Straße greifen die sich ja auch nicht sofort an, sondern checken sich erstmal ab. Und ich glaube, dass das viele Hunde halt wirklich das Problem haben, das ist so neu für sie, dass sie da so eine Leine hinten dran haben. Wir hängen da hinten auch noch mit dran. Also die merken dann auch unsere Stimmung. Das sind alles so Extremsituationen für den Tiersch oder für den ausländischen Hund. Und ein Thema, was wir natürlich auch haben beim Auslandshund, dass sie das Bellen einfach schon auch im Shelter lernen. Also wenn sie im Shelter groß geworden sind oder eine Zeit lang im Shelter gelebt haben. Ich kenne das halt aus den Sheltern, wo ich halt ehrenamtlich tätig bin. Da sind meistens zwischen 400 und 500 Hunde. Da ist halt jeden Tag Mordsaction. Ne? Die sind, ja, wenn es Futter gibt, wenn der Tierarzt kommt, wenn irgendwie eine Bewegung ist und ein Hund aus dem Zwinger rein und rausgeführt wird, die sind alle am Bellen. Und die Welpen lernen das dann ja, entweder gucken die sich das von der Mutter ab oder lernen das halt im Shelter. Somit, es ist so meine Erfahrung, eigentlich jeder rumänische Hund, der nach Deutschland kommt oder osteuropäische Hund, bellt an alleine.
Ja.
Also es ist einfach so und das können die sich auch, das können die auch verlernen wieder und man kann da auch dran arbeiten. Nur viele sind so mal so überrascht, dass der Hund dann so viel bellt. Also es ist zum einen genetisches Programm, dass der rumänische Hund bellt, das sollen die halt auch. Das ist erwünscht und auch erforderlich in Rumänien. Das haben wir, dann haben wir eben diesen Abstammungsprozess, dass sie einfach reagieren auch auf Frontalbegegnungen und eben, dass sie es lernen im Shelter, im Zwinger, lernen die das zu bellen, wenn da Action ist. Ja. Das aber bringt das halt dann immer so mit sich dann, ja.
Also wenn wir gerade bei dem Thema Lernen sind, also Lernen ist ja auch so ein Faktor, der wichtig ist, also warum Lernerfahrungen auch zum Beispiel auch zu diesem Verhalten des Pöbelns an der Leine auch begünstigen können. Also das heißt, gerade Hunde, die zum Beispiel ein Trauma erlebt haben. Mhm. Also ein Trauma heißt, traumatisches Erlebnis, schlechte Erfahrung an der Leine. Plötzlich kam ein freilaufender Hund, hat ihn angefallen und das wird sich natürlich dann auch das Trauma in seinem Kopf verankert sein. Und was macht der Hund natürlich als Strategie? Greift halt den Hund, bevor er mich wieder angreift oder ich wieder angegriffen werde. Diese Strategie, Angriff ist die beste Verteidigung. Mhm. Und diese Verteidigung kann auch dazu führen, dass der Hund halt prophylaktisch da schon das Verhalten, bevor überhaupt ein Hund überhaupt in seiner Nähe kommt, dann das Verhalten schon an der Leine zeigt, dass er halt keine Nähe möchte.
Ja, das haben wir manchmal bei Hunden, die schon auf extrem weiter Distanz schon reagieren. Ich hatte auch eine Hündin im Training, die schon auf das Markenklappern auch reagiert hat. Ne? Also die schon, oder olfaktorisch, also vom Geruch her, darauf reagiert hat, wenn ein Hund irgendwo war. Also sie hat ihn noch nicht mal gesehen und nur gerochen oder eben nur das Klappern der Marke gehört. Und schon ist die in Angriff als Strategie zur Verteidigung gegangen. Mhm. Also wirklich enorm. Und da war auch in der Analyse, habe ich auch gesagt, das kann sein, dass die ein massives Trauma erlebt hat. Dann, ne? Dass die so frühzeitig darauf reagiert auch schon, ja. Ja.
Du hast ja vorhin ja gesagt, dass die Hunde in den Sheltern zum Beispiel auch lernen, das Bellen, ne? Weil alle Hunde bellen und dann lernen sie da schon.
Das ist mal so ein Adrenalinkick auch. Genau. Ne? Das macht Spaß. Ja, ja.
Aber Welpen können auch zum Beispiel lernen, also wenn jetzt ein Welpe ist, der jetzt gerade in einer Familie ist, wo ein erwachsener Hund ist, der auch das Verhalten vielleicht an der Leine auch hat, auch über Beobachtung lernen. Ach, guck mal, wenn der an der Leine den anderen Hund anbellt, also mache ich es ab jetzt auch.
Ist immer Action, ne?
Action, genau. Und in den meisten Fällen kann auch das häufig auch dieses Verhalten auch selbstbelohnend für viele Hunde sein. Also mein Bootsmann, der holt sich ja immer seinen Kick, indem er Aggression zeigt. Das ist halt so ein Aggressionsjunkie, sag ich mal. Also wenn er mal die Möglichkeit hätte, hätte ich ihm sehr viele Möglichkeiten gegeben, dass er sich mit anderen Hunden in Kontakt gehen darf. Der Kontakt würde jetzt nicht sein, ich spiele mit den anderen Hunden, sondern ich prügel mich, weil es mir einfach nur Spaß macht.
Ja, Adrenalinkick.
Adrenalinkick, genau. Und das passiert dann auch tatsächlich bei den Hunden, die an der Leine bellen, die halt dann Spaß dran haben, andere Hunde anzubellen, weil das halt selbstbelohntes Verhalten ist.
Ja, ja. Der Adrenalinkick ist dann selbstbelohnt. Ne? Und genau, es gibt die Hunde, die, vor allem wenn sie es im Welpen-Junghundealter lernen, dass das halt, die bereiten sich auch schon sehr früh auf die Action vor, also schon ganz weit vorher, so jetzt geht's gleich los, jetzt kommt da gleich der Kick. Und dann sieht man eben auch, dass es also häufig ein erlerntes Verhalten. Bei einigen schleicht sich das dann ja auch wirklich so ein, so, also meistens beginnt mit der Pubertät, dass sich dieses Verhalten einschleicht. Zum Beispiel bei Erna, wenn die jetzt bellt aus Frust auch, weil sie nicht mehr hin kann. Als Welpe konnte sie ja zu jedem Welpen, zu jedem anderen Hund und durfte viel frei laufen. Und jetzt auf einmal ist der Hund in der Pubertät und darf das dann eben nicht mehr, weil er vielleicht auch nicht zuverlässig ist. Und dann kommt halt so richtig Frust auf. Und dann entladen die diesen Frust einfach über das Bellen. Und auch das ist halt diese Entladung von Energie, wirkt so ein bisschen selbstbelohnt. Also es ist so ein bisschen entspannt auch selbstbelohnt und dann manifestiert sich das natürlich auch ganz schnell. Ja, also das ist, meine Erfahrung ist, dass das also fast mit der meiste Faktor ist, dass es ein erlerntes Verhalten ist.
Wollte ich gerade sagen, genau. Ja. Also ich finde, es ist meistens ein erlerntes Verhalten. Ja. Und Frust ist auch ein ganz großes Thema bei vielen Hunden, die zum Beispiel, wie du schon vorhin ja auch erwähnt hast, dass man als Welpe oder als Junghund Kontakte an der Leine mit anderen Hunden haben durfte. Mhm. Weil man soll ja jeden begrüßen.
Welpen sollen ja sozialisiert werden.
Und plötzlich dürfen es für heute Morgen nicht, weil viele vielleicht war die in der Zeit, wo Erna halt dann keine Kontakte haben durfte, weil sie läufig war.
Als sie läufig war,
entsteht ja auch so ein Frust, dass sie nicht mehr darf. Und das ist auch das, was ich häufig bei mir in der Hundeschule erlebe, dieses Frustthema. Dass die meisten, gerade die Junghunde, im Frust dieses Bellen an der Leine machen.
Ja.
Und auch das Thema Tierschutzhunde, Thema Genetik, ne, haben wir auch gerade gesprochen. Ne? Das ist einfach genetisch mitbringen, das Verhalten.
Genau. Und dieses, also man gibt ja auch dieses Sprichwort, was du gerade gesagt hast, wenn die sich das vom erwachsenen Hund abschauen, es gibt so ein Sprichwort, hast du einen Kläffer und holst du dann halt einen Hund dazu, hast halt zwei Kläffer, ne? Also es ist so, wenn der eine irgendein Problemverhalten zeigt, die gucken sich das, man hofft ja immer, dass der erwachsene Hund die guten Sachen dem Welpen beibringt. Mhm. Leider schauen sich die Welpen meistens den ganzen Quatsch ab, ne? Das, was man nicht haben möchte und nicht gebrauchen kann, so wie das Kläffen halt. Also das ist so, hast du einen Kläffer an der Tür und holst den neuen Hund, hast du zwei Kläffer an der Tür. Also das ist tatsächlich.
Deswegen erst immer den Ersthund gut erziehen, bevor man sich dann vielleicht einen zweiten Hund dazu holt.
Ja. Ja.
Weil wenn man es nicht macht, hat man meistens das Problem hoch zwei.
Hast du Gruppendynamik, genau. Genau, das ist Problem hoch zwei. Ist auch schön, ja. ja, genau. Also meistens ist es ein erlerntes Verhalten. Manchmal ist es wirklich auch persönlichkeitsbedingt, wie du gerade schon gesagt hast. Bootsmann, der hat halt Bock drauf, sich zu prügeln. Das ist wirklich dann auch ein Leinenpöbler. Mhm. Also Hunde, die an der Leine pöbeln, die holen sich dann Adrenalinkick mit ab. Den macht das Spaß. Mhm. Kenne ich auch. Es gibt so Hunde, das sieht man denen richtig an. Die haben so richtig Bock drauf. Die bereiten sich auch schon frühzeitig auf die Action vor. Und gleich geht's los. So, ne? Ist nicht ganz so häufig vertreten, aber kommt auf jeden Fall auch vor. Wenn du zum Beispiel, ist häufig natürlich auch bei jungen, prolligen Rüden, ne? Muss man schon auch sagen.
Genau, das Prollige. Ja. Das ist eine gute Erkenntnis. Oder daran kann man es halt erkennen, dass der Hund halt vom seinen Charakter her gerne pöbelt. Also bei Bootsmann habe ich es immer damals gesehen, eine Rute oben, ne, dieser
Goldkettchen
coole umgelegt. Goldkettchen-Gang, hier bin ich, hey Leute, guck doch mal.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann halt auch dann, hey, willst du auf die Fresse?
Ja.
Daran sieht man es meistens, dass die es auch eher so richtig Spaß dran haben. Ne? So, wenn Hunde Charakter haben, dann, ja, ist nicht schön, aber man kann es auch über Erziehung so ein bisschen
handeln, ne? Und Menschen,
genau.
Genau, auch da natürlich Persönlichkeit und Charakter ist nicht irgendwie wegtrainierbar, ne? Also der Charakter bleibt auch des Hundes.
Ja.
Es geht nur um den Rahmen, den man dann managt. Mhm. Ne? Das, also der Charakter und die Persönlichkeit soll ja auch bleiben. Und dann schaut man halt, dass man den Rahmen so gestaltet, dass man das managen kann, das Verhalten managen kann. Genau, ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Gehirn und die Hormone, die auch mit reinspielen. Das habe ich ja schon jetzt auch gesagt. Meistens beginnt es mit der Pubertät, das Verhalten. Mhm. In der Pubertät ploppt zum einen die Genetik auf, zum anderen festigt und bildet sich ja auch Charakterpersönlichkeit. Lernerfahrungen werden auch ganz viele gemacht in der Pubertätsphase, weil das Gehirn sich einfach auch nochmal sehr viel strukturiert da und neu ordnet auch. Und gerade bei den Rüden ist es dann, wenn es halt in der Pubertät losgeht, oft eben auch hormonbedingt das Bellen oder das Pöbeln an der Leine, weil sie sich selbst finden möchten, eben auch teilweise rumprollen, imponieren und dann den anderen angreifen und dann entwickelt sich das. Das Problem bei Bellen an der Leine ist nämlich, dass es bleibt aufrechterhalten, weil es immer zum Erfolg führt. Also das ist das größte Problem, was wir haben, dass die Aufrechterhaltung findet statt, weil es die Hunde, egal ob sie am Zaun pöbeln, aus dem Auto heraus pöbeln, an der Leine pöbeln oder bellen, sie haben immer Erfolg mit ihrem Verhalten. Mhm. Denn was passiert, Mustafa? Warum ist es so erfolgreich für den Hund?
Ist auch selbstbelohnendes Verhalten. Das heißt, der Hund hat da Spaß dran, weil er halt merkt, okay, ich kann halt das halt tun. Vom Typ her, ich habe die Möglichkeit, das auch mit meinem Menschen auch zu machen. Also ne, das Thema Beziehung ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Also warum bleibt es
Status, Beziehung.
Status, ja. Genau.
Ja. Genau. Genau, und die haben halt immer Erfolg. Also es klappt immer für den Hund, denn der andere geht ja entweder weiter. Mhm. Also stell dir vor, dein Hund ist jetzt an der Leine und der bellt. Du versuchst, deinen Hund festzuhalten, zu managen. Der andere geht ja schnell weiter, bloß weg von dem bellenden Hund. Oder wenn dein Hund auch Autos jagt oder Fahrradfahrer jagt, die fahren ja auch immer weiter. Der hat halt auch da mit Bellen immer Erfolg. Mhm. Oder auch diese Zaungeschichte, wenn ein Hund am Zaun hin und her rennt und ein Mensch geht dran vorbei am Zaun. Sie haben immer Erfolg mit diesem Bellen und haben vor allem mit dem Verbellen, weil der Reiz weggeht oder weitergeht und sie den dann verbellt haben. Und das ist das Selbstbelohnende eben dabei, ne? Dass das halt so, sagen sie, ja Mann, ich hab's geschafft, ey, ich hab den vertrieben. Und Und so ist es auch, wenn man selber weitergeht. Also man, ne, wenn man selbst den Hund schnell weiterschleift und schnell durch die Situation durchgeht, haben sie trotzdem das Gefühl, dass sie den anderen verbellt haben und vertrieben haben, also weggejagt haben. Und das ist das größte Problem, was wir dabei haben, dass es immer erfolgsträchtig ist, das Verhalten, das Verbellen.
Und in den meisten Fällen können es die Hunde auch einfach nur tun.
Die können es tun, ja, sie können es einfach machen. Ja.
Weil er es auch kann, also der Hund kann es tun. Weil er halt, vielleicht das Thema Beziehung habe ich ja auch gerade gesagt, der Erfolg führt halt dazu, dass halt immer wieder das Verhalten aufrecht gehalten wird und weil er es halt kann.
Weil er es kann, genau, physiologisch, psychisch kann er es, ne? Sie können es einfach umsetzen und es ist dann eben unsere Aufgabe, da kommen wir dann ja im zweiten Teil noch dazu, dass, wo wir den Trainingsweg besprechen, es ist unsere Aufgabe, dem Hund das Können ein bisschen abzunehmen.
Abzunehmen.
Ja. Genau. Also, was da nämlich passiert im Gehirn, ist tatsächlich, dass irgendwann schon alleine der Anblick oder der Duft oder die Ortsverknüpfung ausreicht und dann eine gewisse Begierde, ein gewisses Verlangen entsteht. Und dieses Verlangen, diese Begierde, das hatten wir auch schon mal ein paar Folgen schon mal angesprochen, ist dann schon belohnend für den Hund. Also es muss gar nicht der andere Hund wirklich da sein. Bei manchen Hunden reicht es schon, wenn sie den anderen Hund riechen, dann steigern die sich ja schon rein, schießen mit dem Adrenalin hoch und haben da dann eben leider schon den Kick, den Adrenalinkick, den Dopaminkick, also pushen sich energetisch hoch. Man merkt es auch, sie werden steif, sie machen sich groß, sie schnüffeln vielleicht extrem, sind unruhig auch und bereiten sich schon auf den Showdown vor. Und diese Vorbereitung, das ist leider schon selbst belohnt. Das heißt, was machen wir im Training? Wir bringen natürlich zum einen dem Hund ein Alternativverhalten bei, also irgendwas, was er dann stattdessen machen soll. Und was wir wirklich machen müssen, ist diese synaptische Verknüpfung, die da entstanden ist, also ein gewisser Reiz, der an einer Synapse andockt, der halt dann ein Gefühl auslöst, der ein Verhalten auslöst, das müssen wir kappen. Man kann das nicht auslöschen, also synaptische Verknüpfungen sind nicht auslöschbar, nicht ausradierbar, das ist ja wirklich eine Struktur, die im Gehirn angelegt wird, die kann man nicht wegmachen, das geht nicht. Man kann die aber sperren. Ich sage auch mal so dieses Beispiel, je häufiger der Hund das natürlich benutzt, diesen Strang, desto eher wird das ja eben auch zu zweispurigen Autobahnen, also so automatisch abspulend dann auch. Also irgendwann macht der Hund das, also vor allem die Hunde, die auf alle Hunde reagieren, spulen in der gleichen Art und Weise ihr Verhalten ab. Ja, das kann man auch durch Videoaufnahmen dann sehen. Wenn das immer der gleiche Ablauf ist, dann fährt dein Hund eine Autobahn entlang an Verhalten. Und diese Autobahn muss man sperren. Das reicht aber nicht nur, die Autobahn zu sperren. Es ist so wichtig, dass wir eine neue synaptische Verknüpfung anlegen, weil sonst ist die Autobahn gesperrt und dein Hund weiß gar nicht, was er anderes machen soll bei Hundebegegnung. Also es ist immer ganz wichtig, erst Alternativverhalten beibringen, dann die Autobahn sperren, sodass dein Hund weiß, was er dann alternativ machen soll. Also das ist dann die Umleitung, die er sozusagen fährt, ne? Um trotzdem auch ans Ziel zu kommen. Weil sonst bleibt das Verlangen einfach nur bestehen und es wird nur unterdrückt. Und dann kommt es natürlich auch noch zu ganz anderen Themen, nämlich echt extremer Fruststau. Das kann halt zu weiteren Problemen dann auch mit dir, auch im beziehungstechnischen Bereich dann führen. Also das wollen wir auf gar keinen Fall, dass da nur die Autobahn gesperrt wird, sondern dein Hund soll schon auch lernen, wie es dann anders gehen kann. Mhm. Genau.
Und das finde ich super wichtig.
Das erzählen wir dann nächste Woche. Ja, genau.
Das finde ich super wichtig, dass man da auch echt dann nicht nur die Autobahn sperrt und der Hund nicht alternativ weiß, was er stattdessen tun darf. Genau, das wollen wir nächstes Mal nochmal klären. Deswegen ist der Trainingsweg ganz wichtig. Da wollen wir in dem Trainingsweg ja sagen, was wir gerade besprochen haben, erstmal die Analyse. Was
wie
hat
wir
der
das
denn
machen.
Hund?
Genau.
Ja. Ne? Ja. Also das heißt, die Analyse, welches Thema hat der Hund eigentlich? Also welchen, ist es ein Leinpöbler? Ist er genetisch bedingt? Hat er eine schlechte Erfahrung gesammelt, hat er was daraus gelernt, hat er Frust und so weiter, dann ist es halt wichtig, als Mensch die Ziele zu definieren. Also was möchte ich gerne als Hundehalter? Also was soll der Hund tun in der Zukunft bei Hundebegegnung? Entspannt neben mir gehen zum Beispiel. Dann, was dann?
Vorbereitendes Training, was Training, da alles dazugehört, das werden wir dir berichten. Das ist schon eben wichtig, das vorbereitende Training umfasst eben auch erstmal eine Basis schaffen. Und eben dieses Alternativverhalten dem Hund beibringen, bevor man überhaupt auch erstmal das Training dann im Konflikt machen kann. Ne? Also wir bringen immer dem Hund erst das Alternativverhalten bei, machen dann, sperren dann die Autobahn und gehen dann eigentlich erst in den Konflikt rein. Also das, dein Hund wird es nicht herstellen können, im Konfliktmoment das Alternativverhalten zu lernen. Also das muss vorher erarbeitet werden. Und also wir haben wirklich auch so eine Reihenfolge, was wir auch in unseren Workshops immer machen, dass wir erst die Analyse machen, Ziele definieren, vorbereitendes Training, dann Training im Konflikt. Und zum Schluss dann das Dranbleiben.
Dranbleiben.
Das einfach ist ganz wichtig, ja.
Übungsfelder suchen, wo man das halt dann weitermacht. Ne?
Ja,
dann werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal genau erklären, was wir Möglichkeiten
haben. Genau.
Also, unser Fazit für heute ist, dass die Analyse sehr wichtig ist. Ne? Die Ursachen des Bellens erstmal herausfinden.
Und also auch zu verstehen. Ne? Genau, zu verstehen. Also ich finde das ganz wichtig, bevor man irgendein Training beginnt, immer erstmal zu verstehen, was ist denn das eigentlich? Woher kommt das? Warum ist das so? Warum bellen Hunde an der Leine? Warum pöbeln die an der Leine? Hintergrundwissen immer erstmal aufbauen auch, also selbst erstmal ein Verständnis für sich schaffen, bevor man überhaupt ins Training eigentlich einsteigt.
Ja.
Genau. Das hoffen wir, dass wir dir das heute mitgeben konnten. Falls du Fragen hast zu diesem Hintergrundwissen, schreib uns sehr gerne. Schreib uns entweder eine E-Mail an hundsfelle@gmail.com oder auch gerne bei Instagram. Da findest du uns ja auch unter Hundsfelle. Kannst du uns auch gerne eine Nachricht schreiben. Freuen wir auf jeden Fall, wenn du. Wir freuen uns auf jeden Fall, von dir zu lesen. So.
Alles klar, liebe Yvonne. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, genau.
Alles Gute für die Zuhörer. Habt schöne Tage. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge mit euch zusammen. Ciao.
Bis dann. Tschüssi.